Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Lena hat mich beim letzten Mal gefragt, ob ich nicht jedes Mal die gleiche PowerPoint-Präsentation nehme, wenn ich predige. Nee, es ist immer nur die erste Seite, weil ich mich ja jedes Mal freue, dass ihr da seid. Genau deshalb auch diesmal. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Also ich weiß, dass die Konfis hier sind, weil sie heute müssen. Von daher, es kann auch sein, dass du einfach so hier bist, dass du vielleicht jede Woche da bist, dass du vielleicht zufällig gerade in der Gegend warst und deshalb hier bist. Oder eher zur dritten Kategorie, vielleicht vierte Kategorie, nachdem gehörst, die hier ist und sich fragt, okay, wie lange quatscht die jetzt und wann ist es vorbei? Soll so Leute geben, habe ich mir sagen lassen, war ich zu meiner Konfi-Zeit auch, gebe ich gerne zu. Und in Viertel nicht, ich bin in Detern konfirmiert. Genau. Und von daher, all das ist möglich und vielleicht denkst du dir echt so, ich hoffe, das geht hier schnell rum, ich bin nur hier, weil ich muss. Und dann möchte ich dich trotzdem zu was ermutigen und einladen. Und zwar nutzt doch einfach mal die Chance, du sitzt hier eh fest jetzt. Also bist jetzt hier und einfach rausgehen, das macht man ja nicht. Von daher nutzt doch die Situation und guck einfach mal, ob da nicht vielleicht was dran ist, ob du nicht vielleicht irgendwo mit was anfangen kannst. Das ist auf jeden Fall spannender, als bei uns zumindest die Orgelpfeifen zu zählen. Genau. Also worum soll es heute gehen? Das ist der Vorstellungsgottesdienst der Konfis, das heißt auch das Thema lag in deren Entscheidungsgewalt. Und die Konfis haben sich gewünscht, heute was zu hören zum Thema die Teilung des Meeres. Und traumhaft. Genau, zur Teilung des Meeres. Und deshalb freue ich mich heute, ein paar Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Genau. Das Einzige, was unser Mario Kart-Motto mit der Teilung des Meeres zu tun hat, sind die Streitwagen, weil das waren so ein bisschen die Rennwagen der damaligen Zeit. Ansonsten teile ich einfach ein paar Gedanken mit euch, die ich mir so zu dem Text gemacht habe. Genau, lass uns mal einen Blick auf die Bibelstelle werfen. Wir haben es gerade in der Lesung schon gehört, so ein bisschen auf das Drumherum, was gerade das Setting, wo befinden wir uns eigentlich und was geht da eigentlich gerade ab. Also die Israeliten, die sind Gottes erwähltes Volk. Gott hat zu denen gesagt, mit euch möchte ich Geschichte schreiben. Ihr sollt mein Beispiel sein für die Welt, damit die Welt erkennt, dass es gut ist, mit mir unterwegs zu sein. Dass es sich lohnt, mit mir zu leben. Dass sich nicht nur Lidl lohnt, sondern vor allen Dingen es lohnt, mit Gott unterwegs zu sein. Und die Ägypter nehmen eben die Israeliten gefangen, versklaven sie, behandeln sie wie Dreck. Das sind die Arbeitskräfte der damaligen Zeit. Die Ägypter schlagen daraus Profit. Vielleicht sind auch die Pyramiden so ein bisschen von denen gebaut, weiß ich nicht. Könnte ja sein, aber die hatten auf jeden Fall dadurch die Arbeitskraft, irgendwie das umzusetzen, was sie so machen wollten. Und dann schickt Gott Mose. Mose soll die Israeliten befreien, soll sie aus Ägypten herausführen. Und Gott schickt Plagen, 10 Stück, plagt den Pharao und drängt ihn damit dahin, die Israeliten endlich gehen zu lassen, sie freizulassen, damit sie das tun können, wozu sie als Volk berufen sind. Und ziemlich schnell lenkt der Pharao dann ein, weil es dann irgendwann darum geht, dass Kinder getötet werden sollen. Die ersten Söhne, die geboren werden sollen, umgebracht werden. Und das ist der Moment, wo der Pharao einlenkt und sagt, okay, Israeliten, ihr macht mir hier so viel Stress, geht. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, geht mir bloß hier weg, damit ich hier meinen Frieden habe. Und dann merkt er aber, was er gerade gesagt hat. Er hat gerade seine größte Arbeitskraft verloren, die er überhaupt als Pharao in seinem Land so hat. Und an diesem Punkt müsste man sagen, dass dieses Volk, das waren nicht so 30, 40 ausgewählte Leute, sondern das waren 2 bis 3 Millionen Menschen, die da unterwegs sind. Und die sind auf die Flucht gegangen, die sind geflüchtet vor den Ägyptern, Mose hat sie weggeführt. Das ist, als wenn Berlin und Köln, alle Einwohner Berlin und Köln zusammen irgendwo hinlaufen. Das heißt, es war eine ganz schöne Menge an Menschen, die nicht mehr in Ägypten war und die ein neues Land gesucht hat. Und das fällt dann halt schnell auf, wenn da mal eben 3 Millionen Menschen fehlen. Und anstatt, dass die Israeliten dann dankbar sind, dass sie endlich aus dieser Sklaverei raus sind, dass sie frei sind, dass sie nicht mehr in dieser Gefangenschaft leben müssen, verlieren sie auf einmal das Vertrauen. Sie vertrauen nicht mehr auf Gott. Sie bekommen Angst. Sie haben Angst vor den Ägyptern, als sie sehen, dass sie auf sie zukommen. Die Ägypter sind hinter den Israeliten, wollen sie zurückfangen, wollen die wieder als Sklaven zurückhaben, als sie merken, was sie da eigentlich gerade gemacht haben. Und die Israeliten bekommen Angst. Ziemlich natürlich, aber sie kriegen eben Angst. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. Sie haben Angst, dass sie sterben. Als die Ägypter kommen mit ihren Streitwagen, die fahren alles auf, was sie haben, die bringen extra Reiter mit, alles, was Ägypten an Truppen hat, sogar die Elitetruppe, alle kommen und sind hinter den Israeliten her und die Israeliten bekommen Angst. Und sie sagen, wir wären besser Sklaven der Ägypter geblieben, als hier in der Wüste jetzt zu sterben, hast du uns hierher geführt, damit wir jetzt hier umkommen. Das fragen sie Mose, der sie da herausführt. Und sie rufen zu Gott um Hilfe. Gott schickt 10 Plagen gegen den Pharao, um die Befreiung der Israeliten zu erwirken. Und was machen die? Die erzählen, sie würden gern zurück. Kann doch nicht angehen. Kann doch nicht deren Ernst sein. Gott schickt 10 Plagen und bewegt den Pharao dahin, dass er sie freilässt. Und sie sagen, nee, also ganz ehrlich, wir wären eigentlich gerne Sklaven geblieben. Bisschen spät. Und sie haben deshalb Angst dort in der Wüste, weil sie denken, Gott hätte sie verlassen. Weil sie denken, sie stünden alleine mit der Situation da, die Ägypter rauschen auf sie zu. Die sind denen machtmäßig, von dem, was sie an Waffen haben, definitiv überlegen. Und sie haben Angst, weil sie denken, Gott hat sie verlassen, hat sie im Stich gelassen dort. Aber was wir jetzt nach Ostern noch mal mehr wissen, ist, dass Gott die Menschen nicht verlassen hat. Er hat Jesus nicht verlassen und er hat auch die Menschen damals nicht verlassen. Und er wirkt schon längst, auch wenn die Israeliten das gar nicht auf dem Schirm haben und das gar nicht verstehen können. Und Mose antwortet diesen verzweifelten Israeliten auf eine so vertrauensvolle, so eine hoffnungsvolle und zuversichtliche Art. Und er sagt, habt keine Angst, wartet ab, und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Die Ägypter sind ein Volk, was viele Schlachten geführt hat. Die werden Zeugen werden, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Und jetzt kommt der für mich beste Teil, der schönste Teil von dieser Antwort, Mose. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selber braucht gar nichts zu tun. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr braucht selber gar nichts zu tun. Und das Geniale ist, genau das erlebt Mose dann. Der Herr spricht zu ihm, verrät Mose, dass er durch den Stab, den er bekommen hat, das Meer teilen wird. Dass sie hindurchziehen werden, dass sie dadurch wandern können und Gott dadurch seine Macht erweisen wird. Und das Spannende ist, dass Gott nicht seine Macht dadurch erweist, weil er es muss oder weil er gerne angibt oder weil er gerne zeigt, dass er die ganzen Ägypter da fertig machen kann und das für ihn Klacks ist, sondern weil er möchte, dass die Ägypter erkennen, wer er ist. Dass die Ägypter verstehen, wer Gott ist. In der Bibel steht, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Darum tue ich das. Gott will nicht angeben, er wünscht sich doch nur, dass die Ägypter endlich verstehen, dass sie endlich merken, was da zwischen ihnen, was da mit den 10 Plagen, was da passiert ist, wer da die Fäden in der Hand hat und dass das nicht die Ägypter mit ihren Zügeln von ihren Streitwagen sind, sondern dass es Gott allein ist. Wir lesen dann, wie es weitergeht. Gott teilt durch Mose das Meer, die Israeliten wandern hindurch und die Ägypter rennen hinterher, weil sie total darauf fixiert sind, sie wiederzubekommen. Und sie ertrinken. Der Pharao und alles Heer, das Ägypten hat, ertrinken. Während die Israeliten auf ihrem Weg ganz trocken auf der anderen Seite ankommen. Gott hat sie nicht verlassen, zu keinem Zeitpunkt. Die brauchen noch eine Weile, die Israeliten, um das zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und am nächsten Morgen ist es dann so weit, dass es ihnen so ein bisschen dämmert, was die da eigentlich gerade miterlebt haben. Und sie verstehen, was da passiert ist. Und sie fassen neues Vertrauen zu Gott und zu Mose als ihrem Anführer, der sie da gerade durchträgt. Und sie erkennen in diesem Wunder, in dieser unglaublichen Situation, die Macht Gottes. Sie erkennen es selber ganz neu. Und danach können sie nicht anders, als Gott zu loben. Und das finde ich ganz cool, weil da steht das erste Lobpreislied. Das erste Lobpreislied, was die Bibel hat, entsteht in dieser Situation nach dieser Mehrteilung. Und ich habe euch mal so die ersten anderthalb Verse dieses Kapitels mitgebracht. Dem Herrn zu Ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herr, der mir in Not zu Hilfe kam. Die Israeliten können nicht anders, als Gott zu loben in dieser Situation, weil sie merken, was er da für sie getan hat, was er bereit ist für sein Volk, für die Menschen, die er erwählt hat, zu tun. Und das tun sie in diesem Lied und das ist auch das, was wir hier in den Liedern tun, das ist nichts anderes. Wir loben Gott dafür, für das, was wir von ihm wissen, für das, was wir mit ihm erlebt haben, für die Wunder, die er auch heute noch tut, dafür loben wir ihn, darum singen wir im Gottesdienst. Nicht einfach nur, weil Musik schön ist. Musik ist auch schön, aber vor allen Dingen, weil wir Gott damit anbeten wollen. Aber jetzt ist die Frage, was macht diese alte, zwar ganz coole, aber eher verstaubte Geschichte mit mir? Also wir leben im 21. Jahrhundert, das ist alles schon eine Weile her und das Einzige, was mich durch die Gegend jagt, sind hier vielleicht die gestressten Raser an der Ampel hinter mir, wenn es grün wird und die direkt anfangen zu hupen. Das ist das Einzige, wo ich mich in meinem Leben momentan gejagt fühle und keine Streitwagen irgendwelcher anderen Völker. Diese Geschichte hat mehr mit uns zu tun, als ihr jetzt vielleicht denkt. Das habe ich festgestellt. Denn es ist nicht nur die Geschichte, die Gott mit den Ägyptern schreibt, sondern die Geschichte, die Gott mit dir und mit mir schreibt. Viele von uns, und ich würde fast behaupten wollen, dass alle von uns in verschiedenen Bereichen in unserem Leben Sklaven sind. Ich würde das so behaupten. Und vielleicht trifft es auf dich zu, vielleicht auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo in deinem Leben einen Bereich gibt, wo du selber Sklave bist. Bin ich auch. In vielen Punkten bin ich selber Sklavin. Ich bin in der Gefangenschaft und bin da unfrei. Und was kann vielleicht der Bereich sein, in dem du vielleicht versklavt bist, wo du eine Unfreiheit erlebst und wie erkenne ich das überhaupt? Es gibt wahrscheinlich irgendwo diesen Bereich und einen Bereich, wo du nicht in Freiheit lebst, nicht in dem Guten lebst, was Gott für dich überlegt hat, nicht in dem, was er sich Gutes für dein Leben vorgestellt hat. Und das können verschiedene Bereiche sein. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, die für mich da ganz gut passen, wo ich gedacht habe, ey, das sind so Bereiche, wo ich merke, da bin ich immer wieder gefangen. Und der erste Bereich ist Angst, schlichtweg Angst. Und Angst nimmt uns gefangen, weil es uns hemmt, dann Dinge zu tun und uns lähmen kann, weil wir nicht mehr rational denken können, weil wir von Angst eingefangen sind. Und bei mir ist Zukunft manchmal so ein Thema. Ich weiß, in meiner Abi-Phase habe ich gedacht, was mache ich denn danach? Ich habe 13 Jahre meinen Schulalltag gehabt. Ich wusste, was nach den Ferien passiert. Ich wusste, was Montag ist, was Dienstag ist, was Mittwoch ist. Donnerstag und Freitag und der Rest war eh Kirche. Von daher wusste ich immer, was passiert. Und danach stand auf einmal, ja, die Welt steht dir offen, mach, was du willst. Ja, wie, mach, was du willst? Was soll ich denn machen? Was mache ich denn mit meinem Leben? Gehe ich studieren? Gehe ich ins Ausland? Mache ich Au-pair? Mache ich vielleicht im Bundesfreiwilligendienst? Kleiner Spoiler, das ist es geworden. Also was mache ich? Ich stehe da und frage mich, was tue ich denn jetzt? Ich hatte Angst, weil ich dachte, okay, wenn ich mich aber falsch entscheide, dann sitze ich in einer Situation, in der ich mich gar nicht wohlfühle. Da mache ich irgendwas, da habe ich gar keine Lust zu. Dann sitze ich vielleicht irgendwo im Ausland fest, weil ich gedacht habe, ist eine gute Idee und komme da nicht weg und finde das total furchtbar. Ich hatte Angst und das hat mich voll gelähmt eine Zeit lang. Und dann musste ich auch erstmal meinen Weg finden, damit umzugehen. Das können aber auch Verfehlungen sein. Das ist das, was viel als Sünde benannt wird, was nichts anderes ist als Beziehungsbrüche. Das sind Punkte, wo deine Beziehung mit Gott gebrochen ist, wo sie auseinanderbricht, wo ihr euch voneinander entfernt. Und das ist da, wo wir nicht so handeln, wie Gott sich das eigentlich gewünscht hat für uns. Da, wo mein Herz hart wird, weil ich vielleicht doch anfange, über den Dorftratsch zu quatschen und gar nicht mitbekomme, dass ich total ins Lästern gerate, weil mich an der Person irgendwas stört. Das passiert da, wo ich hartherzig werde, wo ich nicht liebevoll mit meinen Mitmenschen umgehe, sondern weil ich einen schlechten Tag habe, meine Mitbewohnerin anraune, die nichts dafür kann. Aber es können auch Lebenslügen sein, Glaubenssätze. Glaubenssätze sind die Dinge, die du über dich, die ich über mich ganz tief in meinem Herzen glaube. Und zwar da, wo ich das ja, ich bin ja geliebt und bin gut so, wie ich bin, was ich manchmal eh nicht glauben kann, beiseite lege. Das, was danach da bleibt, das, was in meinem Herzen das ist, was ich über mich glaube, das sind Glaubenssätze. Und ich glaube auch, dass du Glaubenssätze hast. Das können Sachen sein, die schon seit deiner Kindheit, die du immer von dir denkst. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, wäre das das, was du dir selber sagen würdest. Und das können verschiedene Sachen sein. Das kann sein, ich bin nicht genug. Ich habe nicht genug, ich besitze nicht genug, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht angesehen genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht sportlich genug, ich tue dies nicht genug, ich tue das nicht genug. Eine Frage des ich reiche nicht aus. Das sind alles schlechte Dinge, dieses ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich kann nicht genug sein, ich kann nicht noch genug bieten, ich gebe nicht genug, ich bin nicht genug Mutter, Vater, Oma, Opa, Tochter, Sohn, was auch immer, dieses Nicht-Genug-Sein, das sind alles Sachen, schlechte Dinge, die wir über uns glauben, obwohl sie nicht wahr sind. Und die halten uns klein und gefangen, weil wir darin wandeln, weil wir immer wieder versuchen, uns zu beweisen. Ich bin aber gut genug. Ich kann das aber gut genug. Ich bin aber sportlich genug. Ich bin aber hübsch genug. Und ich muss nur dies tun, dann wird das so sein. Dinge, die uns gefangen nehmen, wo wir uns verlaufen und verrennen in diesem Wunsch danach, diesen Glaubenssatz zu widerlegen und zu zeigen, dass es nicht stimmt. Und wir trauen uns vielleicht Dinge nicht zu, weil wir sagen, ich bin dazu nicht berufen, ich bin dafür nicht begabt genug, ich kann das nicht. Das müssen andere machen oder ich muss andere fertig machen, weil ich bin sonst nicht cool genug und deshalb bin ich cooler, wenn ich andere klein halte. Wenn ich groß bin und andere klein mache, dann bin ich cool genug. Oder wo wir gierig und geizig sind, weil wir denken, dann habe ich noch mehr. Ich habe nicht genug sonst. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht abgeben. Ich darf nicht teilen. Ich muss alles beisammen halten. Wo wir noch mehr Zeit in Gemeinde reinstecken und überall uns investieren und immer nur Ja sagen, weil wir denken, ich engagiere mich nicht genug. Ich bin vielleicht kein guter Christ, wenn ich nicht jeden Sonntag irgendwas mache, wenn ich nicht jedes Mal irgendwie Teedienst mache oder eine Lesung. Oder das muss alles passieren. Wir kommen total ins Rennen. Wir kommen total in so ein Hamsterrad. Wir werden gefangen genommen, wir rennen, obwohl wir an der Kette hängen. Das heißt, es kostet Kraft, es zerreißt uns, aber wir kommen keinen Schritt vorwärts. Diese drei Sachen sind Beispiele für Dinge, die uns gefangen nehmen. Der Feind, der Böses für uns will, der möchte, dass wir eben genau das erleben, diesen Zerbruch, diese Zerstörung, der bringt uns diese Dinge und streut sie in unser Herz. Diese Dinge sind unsere Ägypter. Im Endeffekt sind es unsere Ägypter. Dass der Pharao mit seiner ganzen Herrscher auf dem Weg, uns Böses anzutun, der uns ins Dunkle ziehen will, da wo Dinge nicht gut sind, da wo Zerbruch ist. Der Feind fährt alle Geschütze auf und scheut vor nichts zurück. Er wird alles tun, was er kann, um dich und mich klein zu halten, um uns gefangen zu nehmen in dem, was uns vielleicht jetzt schon gefangen hält. Aber, und jetzt kommt der gute Teil, der Teil, wo sich das Blatt wendet, Gott lässt das nicht zu. Gott lässt das nicht zu, dass wir einfach verloren gehen, dass wir einfach in diesen Ketten gefangen bleiben, das lässt er nicht zu. In der Bibelstelle steht, der Herr machte den Pharao, den König von Ägypten, so starrsinnig, dass er den Israeliten nachjagte, die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Gott hat sie nicht verlassen. Er hat sie immer geschützt. Gott lässt nicht zu, dass der Feind mit uns machen kann, was er will und seine Spielchen mit uns treibt. Er stellt uns unter seinen Schutz. Und manchmal erkennen wir gar nicht, dass Gott etwas tut. Manchmal glauben wir gar nicht, dass Gott gerade was verändern kann, weil wir so sehr darin sind, alles selber ändern zu wollen. Und manchmal bleiben wir lieber in diesen Ängsten, in diesen Beziehungsbrüchen, in diesen Lebenslügen, weil wir die schon so gut kennen, weil sie uns so bekannt sind, weil diese Ängste uns vielleicht immer geschützt haben. Diese Angst davor, vielleicht zu versagen, hat uns immer schon geschützt. Das heißt, wir probieren gar nichts Neues aus. Wir wachsen nicht über uns hinaus, weil wir sagen, ich habe Angst, dass es nicht klappt. Deshalb lasse ich es. Da hält der Feind uns klein. Ich habe mir nie zugetraut, irgendwann mal zu predigen. Und ich stehe trotzdem hier, weil ich irgendwann den Moment hatte, wo ich gedacht habe, warum nicht? Warum nicht probieren? Wo Gott mir zugesprochen hat, dass ich das kann, auch obwohl ich das nicht geglaubt habe. Und manchmal wollen wir lieber bei den Ägyptern bleiben, weil wir uns da so sicher fühlen, weil wir es so gut kennen, weil wir so gut wissen, wie da der Hase läuft, weil wir genau wissen, dass diese Ängste uns bisher getragen haben und dass diese Lebenslügen, die sind ja schon seit klein auf da. Ich habe mich ja noch nie genug gefühlt, also warum sollte es jetzt anders sein? Und Gott hat für die Israeliten das Land Kanaan vorbereitet. Das Land Kanaan ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist eine Metapher dafür, dass da erstmal alles gut ist, dass die Dinge da schön sind, dass sie versorgt sind, dass sie ein gutes Leben haben im Überfluss, dass sie nicht mehr Hunger leiden, sondern dass sie versorgt sind, komplett und umfassend. Und Gott hat auch für uns dieses Land Kanaan vorbereitet. Einen Zustand, in dem wir versorgt sind und von dem Guten haben, was er für uns bereitstellt, was er sich wünscht für dich, für dein Leben. Ein Zustand, in dem wir nicht diese Ängste haben müssen, sondern vertrauen dürfen, dass Gott da ist, dass er wirken wird und dass er das Ruder in der Hand hat, dass sein Plan für mein Leben Bestand hat und dass er funktioniert. Ein Zustand, in dem immer weniger dieser Beziehungsbrüche sein werden, in dem wir mehr und mehr nach Gottes Willen leben, mehr nach dem, wie er sich das gewünscht hat. Immer mehr in der Liebe mit unseren Mitmenschen, mit den Menschen um uns herum. Ein Zustand, in dem wir anfangen, die Wahrheit über uns zu glauben. All das Gute, was Gott über dich ausgesprochen hat. Denn für Gott bist du genug. Du musst nichts leisten, du musst seine Liebe nicht erkämpfen, du musst dich nicht mehr engagieren in der Kirche oder bessere Noten schreiben, sportlicher sein, hübscher aussehen. Wer definiert denn, was hübsch ist, wenn nicht Gott selbst? Und er sagt, du bist wunderschön und du bist genug. Und ich weiß, dass es ein Kampf ist, sich gegen diese Dinge, die uns gefangen halten, durchzusetzen. Und das Schöne ist, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts tun. Der Herr wird für dich kämpfen und du selbst brauchst gar nichts tun. Und das fällt uns schwer. Das fällt mir schwer. Dinge aus der Hand zu geben, ist nicht meine Stärke. Ich fange an, ich überlege, okay, wie gehe ich das Problem an? Ich gucke mir das Problem an von allen Seiten, oben, unten, rechts, links und überlege, was mache ich jetzt damit? Aber der Herr wird diesen Kampf führen und ich muss gar nichts tun. Ich gebe es ihm ab, ich gebe ihm die Ängste hin. Das, was mich gefangen hält, da, wo ich Angst habe vor Versagen, davor ausgelacht zu werden, abgestoßen zu werden, davor nicht genug zu sein, dass das, was ich kann, nicht reicht, dass ich nicht begabt genug bin, dass ich nicht zu dem berufen bin, was ich gerade mache. Die Momente, wo ich merke, ich werde schuldig, wo ich merke, ich entferne mich von Gott, weil ich nicht nach seinem Willen handle, wo ich merke, dass ich nicht nach dem handle, was er sich eigentlich wünscht. Und all das Schlechte, was ich über mich glaube, das, was in meinem Herzen so festgeschrieben ist, das gebe ich ihm ab. Und das bedeutet nicht, dass es von heute auf morgen anders ist und sich von heute auf morgen die Welt verändert, aber das bedeutet, dass da ein Prozess anfängt. Und es ist ein Kampf, den man immer wieder kämpfen muss, aber das Gute ist, dass Gott ihn führt, der größer ist als das. Und das Coole ist, dass Gott noch mehr tun wird, als dich frei zu machen von den Ketten, die dich einschränken. Er wird dir nicht nur Freiheit schenken, sondern du wirst auch noch wie so eine Litfaßsäule sein. Denn die anderen Menschen werden an deinem Leben, an dir, an deiner Person, an deiner Art, wie du bist, erkennen, wer Gott ist. Sie werden seine Macht an dir erkennen. Und das ist ein krasser Zuspruch. Und es wird dein Vertrauen stärken. Du wirst merken, dass Gott was tut, dass Gott was verändert und dass er es kann. Und auch andere werden das sehen. Und du wirst nicht anders können, als ihn zu loben, als ihn zu preisen für das, was er in deinem Leben verändert. Und ich habe das selbst erlebt. Und zu merken, dass Heilung kommt an Punkte, wo man das nicht geglaubt hat, da kann man sich nur unendlich drüber freuen. Und trotzdem ist es immer wieder ein Kampf und immer wieder schwierig. Und Gott wird den Kampf für dich führen, so wie er es damals für die Ägypter getan hat. Und er wird für dich das Meer teilen und dich in dein Land Kanaan führen, in die Freiheit, da, wo du hingehörst, da, wo er dich hinberufen hat. Amen.